Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby, dem Podcast von NTech Systems über Digitalisierung und Technologie. Ja, unser heutiges Thema, Bitme und digitale Souveränität in Deutschland. Ich freue mich sehr. Heute zu Gast Lisa Ehrentraut. Hallo Lisa.
Hallo.
Ja, zu dir. Du bist ja seit 2014 direkt beim Bundesverband IT-Mittelstand. Und gerade auch für unsere Hörer, das ist ja der einzige IT-Fachverband, der sich ausschließlich mit den mittelständischen Interessen, der dir ausschließlich vertritt. Und so wie ich das noch in Erinnerung habe, der Bitme vertritt ja über 2500 IT-Unternehmen. Vielleicht kannst du uns ja mal kurz und knapp sagen, wie kamst du eigentlich dazu? Du bist ja Teamlead Operations. Und wie kamst du eigentlich so zum Bitme?
Ja, gute Frage. Wie du gerade gesagt hast, ich bin jetzt seit fast 10 Jahren dabei. Am 1.4. ist es soweit und habe meinen Einstieg im Bitme über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ursprünglich gemacht. Habe also mit der PR im Bitme gestartet und am Anfang ganz viel in Förderprojekten im Bitme mitgearbeitet. Und als Dienstälteste bei uns im Team kennt man dann irgendwann die Mitglieder auch am besten und alle Abläufe. Und so war das dann eine ganz natürliche Entwicklung, die Operations zu leiten und auch das Mitgliedermanagement, was ja auch bei mir liegt. Die meisten der Mitglieder kennen mich und ich kenne auch ganz viele von ihnen. Und für mich ist einfach so, ja, in der IT-Branche oder für die IT-Branche tätig zu sein, einfach super spannend. Das ist das omnipräsente Querschnittsthema natürlich. Es macht total viel Spaß, mit all diesen innovativen Unternehmerinnen und Unternehmern zusammenzuarbeiten. Und im Bitme zu arbeiten ist auch einfach total vielfältig, weil unsere Mitglieder einfach wirklich ja jede Anwenderbranche digitalisieren. Und damit ist man einfach in jedem Bereich dabei. Man bekommt ganz viele unterschiedliche Herausforderungen mit, diese unterschiedlichen Branchen begegnen. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß, diese Vielfältigkeit zu erleben und dieser Spaß an Innovationen, den ja die IT-Unternehmen auch alle in sich tragen. Ja, deswegen, es war eine super Entscheidung.
Ja, das freut mich. Man hört ja auch so richtig den Spaß an der gesamten Arbeit auch an, gerade auch in den Netzwerken. Deshalb, ich freue mich sehr, dass du heute auch dabei bist.
Ja,
vielleicht
ich auch.
Ja, dankeschön. Vielleicht vorab nochmal so ein bisschen die Frage, Bitme, ja, wir reden ja hier generell bei uns auch so um Digitalisierung, Technologie. Heute reden wir über den großen Begriff digitale Souveränität. Wie würdest du das eigentlich so für dich beschreiben? Also wo siehst du eigentlich auch so eure Arbeit an der ganzen Stelle?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie du es gerade in der Einleitung schon gesagt hast, wir sind in Deutschland der einzige IT-Verband, der sich auf den Mittelstand konzentriert, also einmal die großen Bereiche IT und Mittelstand zusammenbringt bei uns. Und obwohl eigentlich die deutsche und auch die europäische Digitalwirtschaft super mittelständisch geprägt sind, ein Großteil der Unternehmen aus dem Mittelstand kommen, ist im Allgemeinen das Bewusstsein für IT einfach oft verbunden mit den großen Digitalkonzernen, die man vielleicht als Endkunde natürlich auch kennt aus den eigenen Bereichen. Aber halt vor allen Dingen im B2B-Bereich ist der IT-Mittelstand für die deutsche und die europäische Wirtschaft ja unerlässlich, spielt eigentlich die wichtige Rolle als Fundament. Und wir als Bitme sehen da eigentlich unsere Aufgabe, den IT-Mittelstand als Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen sichtbarer zu machen, weil es gibt einfach unheimlich viele Hidden Champions im IT-Mittelstand, also Unternehmen, die in ihrer Branche, in ihrer Nische Weltmarktführer sind, die dann halt nur keiner kennt und die viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Und das versuchen wir mit ganz vielen verschiedenen Ansätzen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, der Politik, der Gesellschaft zu bringen. Wir haben unsere Initiativen Software Made in Germany und Software Hosted in Germany zum Beispiel. Wir machen viele Veranstaltungen, aber wir sind auch in Förderprojekten unterwegs, weil es gibt ganz viele Förderrichtlinien, die sich an den Mittelstand wenden, aber die Unternehmen wissen das oft dann gar nicht oder da ist sehr viel Bürokratie drumherum, wo wir dann unterstützend helfen, dass dann auch die Gelder, die für den Mittelstand gedacht sind, beim Mittelstand ankommen. Und last but not least, wir machen natürlich auch politische Interessenvertretung für den Mittelstand in Richtung Politik. Der Begriff Lobbyarbeit hat ja immer so ein bisschen schlechten Ruf, aber man muss sich mal überlegen, die großen Konzerne, die haben ganze Lobbyarmeen, die mit der Politik zusammenarbeiten und wir finden es ganz wichtig, dass halt die Stimme des IT-Mittelstands auch gehört wird. Und das sehen wir halt auch als eine unserer wichtigsten Aufgaben, dass wir diese Stimme sind für unsere Mitglieder.
Mhm. Ja, vielen Dank. Du hast ja jetzt eine ganze Menge angesprochen. Ich würde vielleicht generell, wir gehen da eh nochmal drauf ein, auf die jeweiligen Punkte. Ich würde vielleicht nochmal vorab den einen Schritt zurück machen. Das mache ich immer ganz gern, weil wir sprechen ja über IT-Mittelstand. So generell, wenn man Mittelstand hört, wir hatten es ja im Vorgespräch auch so ein bisschen, Mittelstand ist immer so ein Riesenbegriff und so richtig kann man sich darunter gar nichts vorstellen. Da haben wir einfach mal ein bisschen recherchiert und haben auch Zahlen mitgebracht vom BVMW. Und das ist ganz spannend. Also wenn man sich das wirklich mal vor Augen hält, was Mittelstand in Deutschland ist, wir reden ja immer von KMU, da sprechen wir von 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland. Damit man sich das ein bisschen bildlicher vorstellen kann, das macht 99,3% aller Unternehmen in Deutschland aus. Die sind alle KMU. Und wenn man sich das dann wirklich nochmal überlegt, wir reden ja auch immer vom Fachkräftemangel und was kommt danach, 75% aller Lehrlinge werden hier schließlich auch vom Mittelstand ausgebildet. Und wenn wir uns das auch mal wirklich nochmal vergegenwärtigen, wir reden ja auch davon, dass der Mittelstand regional verwurzelt sein soll, sehr oft Inhaber geführt. Es ist auch der starke Wirtschaftsmotor. Wir reden von einer Exportstärke. Wir reden ja auch von einer gewissen, ich nenne es mal Steuerehrlichkeit und von so einem Verantwortungsbewusstsein. Das heißt eben auch, wenn wir uns das alles mal überlegen, wir reden ja von knapp 278 Milliarden Exportumsätzen, die alleine von mittelständischen Unternehmen ja quasi auch erwirtschaftet werden. Und das darf man auch nicht vergessen, 96,9% aller deutschen Exporteure sind aus dem KMU-Bereich. Also mit anderen Worten, man könnte es jetzt ein bisschen flapsig formulieren, aber im Grunde ist ja Deutschland der Mittelstand.
Ja.
Oder wie würdest du das sagen?
Ja, sehe ich ganz genauso. Das ist ja nicht nur unsere eigene Wahrnehmung, sondern das ist ja auch so ein bisschen eine Marke, die auch weltweit bekannt ist. Ne? So dieses German Mittelstand gibt es ja auch tatsächlich über unsere Grenzen hinaus. Das ist auch vor allen Dingen in der Digitalwirtschaft uns immer sehr bewusst, auch wenn man jetzt zum Beispiel einen Vergleich nimmt mit dem Silicon Valley aus Amerika, was ja so der Inbegriff von Innovation und Technik ist, wo wir immer sagen, wir sollten gar nicht versuchen, das nachzubilden, denn unsere Unternehmenskultur hier in Deutschland, hast du jetzt gerade gesagt, aber natürlich auch europaweit, ist eigentlich der Fokus auf den Mittelstand und das ist was, wo wir unheimlich stark sind und wo wir denken, wir sollten uns darauf konzentrieren, worin wir gut sind und darin noch besser werden, statt anderen Modellen nachzueifern, die ja auch historisch ganz anders gewachsen sind. Das heißt, für uns ist es wirklich so, auch du hast den Mittelstand jetzt gerade schon selber total schön vorgestellt. Wir haben aber halt oft auch mit so Vorurteilen noch zu kämpfen. Der Mittelstand klingt oft auch so ein bisschen verstaubt und irgendwie alt und behäbig. Ich will das jetzt gar nicht alles wiederholen, um das negativ zu verstärken, denn das ist wirklich absolut überhaupt nicht unsere Wahrnehmung. Wir haben das Gefühl, Mittelstand in Deutschland, genau wie du gesagt hast, total verankert, übernimmt Verantwortung in der Region, in der Gesellschaft und ist selber auch total aktiv in Innovation und auch in top aktuellen Themen, wie beispielsweise im Bereich Nachhaltigkeit und Klimawandel. Da sind mittelständische Unternehmen wirklich vorne mit dabei, denn das muss man sich ja auch mal vor Augen haben, führen die inhabergeführten mittelständischen Unternehmen tragen Nachhaltigkeit ja eigentlich absolut in ihrer DNA, weil als inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen hast du immer den Gedanken an die nachfolgende Generation, für die du dein Unternehmen aufgebaut hast und wo du auch was weitergeben willst. Da gehört Nachhaltigkeit in jeglicher Hinsicht dazu, also nicht nur in der ökologischen, sondern auch im ökologischen Sinne. In jedem Sinne ist Nachhaltigkeit meiner Meinung nach eigentlich ein kernmittelständisches Thema und das sehen wir auch bei unseren Mitgliedern, die einfach in dem Bereich total aktiv sind. Wir selber haben im Bitmi eine Fachgruppe zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das sind super ambitionierte Unternehmen, die jetzt gar nicht mal selber immer unbedingt beispielsweise Services und Lösungen in dem Bereich anbieten, sondern die auch einfach dabei sind, weil die selber wissen, wie wichtig das Thema ist und einen Willen haben, was voranzubringen. Und das ist eigentlich für mich eher Mittelstand. So dieser absolute Wille, was anpacken zu wollen, was voranzubringen, das ist zumindest für mich Mittelstand, wie ich das bei meinen Mitgliedern im Bitmi erlebe, muss ich sagen.
Ja, du hast es schön gesagt. Vielleicht, um das nochmal rauszugreifen, das war ja früher auch, kann man ja ganz ehrlich sagen, auch so ein bisschen meine Wahrnehmung. Mittelstand, ja, das hat schon ein bisschen Patina, das ist halt sehr oft, es ist Inhaber geführt, das ist oft ein Familienthema. Aber gerade in der heutigen Zeit, wenn man sich das überlegt, das sind ja eigentlich auch die Begriffe, die wir hören wollen. Wir wollen ja von echter Nachhaltigkeit sprechen. Das heißt eben auch, du willst dich ja auch langfristig orientieren, gerade auf dem Markt. Heißt aber auch, das ist ja so ein bisschen der Spagat, den Unternehmen heute auch brauchen, du willst stabil und krisenfest sein, musst aber auch die eigene Innovationsstärke nach vorne bringen. Und da vielleicht die letzte Statistik, die ich noch mitgebracht habe, da finde ich es umso interessanter, dass 53% der Eigentümer das Unternehmen früher oder später an Kinder oder Familienangehörige weitergeben.
Ja.
Und das ist ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man nachhaltig auch das Thema der Nachfolge angehen kann.
Genau, ja.
Und ich glaube, dass Ich habe jetzt generell über den Mittelstand gesprochen, aber ich glaube, das ist im IT-Mittelstand ebenso ein Thema.
Ja.
Und das wird mich vielleicht auch direkt zu der Frage bringen, die ich dir gerne stellen würde. Warum würdest du denn eigentlich sagen, ist gerade der IT-Mittelstand für die digitale Souveränität, um die geht es ja heute auch nochmal, eigentlich so unerlässlich? Warum ist das so ein zentraler Punkt?
Da kann man wunderbar anschließen an alles, was du gerade auch schon vorher besprochen hast. Der IT-Mittelstand spielt für die digitale Souveränität und auch für die digitale Transformation unserer Wirtschaft deshalb so eine wichtige Rolle, weil einfach die gesamte Wirtschaft mittelständisch geprägt ist. Und beim IT-Mittelstand ist es dann so, wenn er hingeht und seine mittelständischen Kunden digitalisiert, dann ist das eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das ist das, was wir ganz oft von unseren Mitgliedern und ihren Kunden hören. Wenn jetzt ein Anwenderunternehmen, egal aus welcher Branche, hingeht und es möchte eine Transformation durchlaufen, eine Digitalisierung durchlaufen, das ist ein tiefgreifender Wechsel, ein tiefgreifender Wandel, wo die Geschäftsführer dieser Unternehmen auch das Gefühl haben wollen, sie haben einen guten Ansprechpartner auf der anderen Seite. Und wenn sie dann ein mittelständisches Unternehmen nehmen, dann wissen sie, sie sind da wichtig, sie haben da einen festen Ansprechpartner, sie sind gut aufgehoben und es ist einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe. Die IT-Mittelständler selber, die kennen auch viele Herausforderungen, die Anwenderunternehmen auch haben, ne? Sei es beispielsweise Fachkräftemangel, auch ganz großes Thema, wo wir im Vorgespräch drüber gesprochen haben. Die wissen, wie das Unternehmen läuft, wie das Gefühl da ist. Die wissen auch, was man jetzt, ich sag mal, mit den hochfliegenden Beraterbegriffen hier, Change Management, wie man das am besten in einem mittelständischen Unternehmen auch vermitteln kann. Und die Anwenderunternehmen fühlen sich da gehört. Und das ist, glaube ich, einfach eine ganz wichtige Rolle, die der IT-Mittelstand auch jetzt schon wirklich übernimmt, was wir immer wieder von unseren Mitgliedern und ihren Kunden hören.
Ich glaube auch, dadurch, dass ihr natürlich als Fachverband unterwegs seid, habt ihr natürlich auch wirklich diese Möglichkeit, mal wirklich tief, ich sag mal, in die Community hineinzuhören. Und deshalb glaube ich auch, seid ihr eigentlich der beste Ansprechpartner, wenn ich jetzt auch mal so sagen würde, was wären eigentlich so die Ziele für einen starken IT-Mittelstand? Da habt ihr doch bestimmt auch schon, ja, ich sag mal, ein paar Dinge, die sich herauskristallisieren, die eigentlich jeder sieht. Wäre das schon in die Richtung, die wir gerade angesprochen haben, oder haben wir da einen Punkt noch gar nicht angesprochen?
Ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge Themen angesprochen, Alex. Die kann man in einer Folge gar nicht mehr abarbeiten. Ja. Vielleicht können wir an der Stelle schon mal den Dreh zu unserem Thema machen, weil digitale Souveränität meiner Meinung nach, das war wahrscheinlich gerade dein Bogen, so dass sich das wichtigste Ziel ist, was wir da verfolgen müssen für unseren IT-Mittelstand, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa.
Absolut. Dann frage ich dich einfach direkt, wie würdest du oder wie würde der Bitme denn die digitale Souveränität eigentlich definieren? So generell auch mit dem Blick auf den IT-Mittelstand.
Ja, das ist eine super gute Frage, denn der Begriff digitale Souveränität ist jetzt mittlerweile eins dieser Buzzwords, die rumfliegen, wo keiner so genau weiß, ob alle überhaupt das Gleiche meinen. Und was uns sehr wichtig ist, dass wir mit dem Begriff digitale Souveränität nicht nur die Anwendersouveränität meinen, was viele Leute damit verbinden, dass halt die Nutzer ihre Geräte souverän nutzen können beispielsweise oder auch so, was man unter dem Begriff Medienkompetenz versteht normalerweise. Das meinen wir nicht hauptsächlich mit dem Begriff, sondern uns geht es vor allen Dingen darum, Digitalisierung selbst zu gestalten. Also es geht darum, dass wir selber Angebote liefern können im IT-Bereich, dass wir selbst Intellectual Property in dem Bereich haben, damit den Wohlstand ja in Deutschland und Europa sichern und dass wir den Anbietermarkt erweitern, sodass Anwender, die auf der Suche nach Produkten oder Dienstleistungen sind, eine echte Wahlmöglichkeit haben und nicht den einen großen Anbieter aus Amerika, weil es nichts anderes gibt. Ich habe jetzt Angebotsvielfalt oft betont, weil uns ist ganz wichtig, uns geht es dabei nicht um Protektionismus oder Abschottung, sondern im Gegenteil, es geht wirklich darum, einfach, dass es ein breites Angebot gibt, dass man sich als Unternehmen, als Anwenderunternehmen nicht abhängig machen muss von einem Anbieter, sondern wirklich eine breite Wahl hat und schauen kann, was ist das, was am besten zu mir als Unternehmen passt. Das ist ein Thema, was wir als Bitme schon wirklich sehr, sehr lange verfolgen. Also die von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns hören, die vielleicht Mitglied sind, das schon, die kennen das jetzt alles schon. In der Öffentlichkeit ist das Thema aber leider wirklich erst in den Fokus geraten, ja, so richtig seit der Krieg der Russlands gegen die Ukraine gestartet ist, weil da das Thema Abhängigkeiten nochmal wirklich in den Fokus geraten ist. Ne? Da haben wir das am Thema Energie alle am eigenen Leib gespürt, wie das ist, abhängig zu sein und vielleicht auch ein Problem zu haben. Und dann, ja, waren die Ohren auch auf einmal offen, uns zuzuhören an der Stelle, wo wir gewarnt haben, vor digitalen Abhängigkeiten. Und vielleicht, Alex, weil du schon so viele Zahlen reingebracht hast, kann ich an der Stelle auch nochmal Zahlen reinbringen. Also es ist tatsächlich so, es gibt eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema digitale Abhängigkeiten. Und da ist es so, dass Deutschland zu denjenigen Ländern auf der Welt gehört, die am zweitstärksten abhängig sind von digitalen Technologien aus dem Ausland. Und das ist wirklich total alarmierend. Jetzt alle, die nachher diese Studie sich angucken werden, sagen, ja, das sind ja ganz viele Länder da drin. Ist auch so. Das ist super alarmierend für ganz, ganz viele Länder. Aber nur weil alle das gleiche Problem haben, heißt es nicht, dass wir uns darauf ausruhen sollten. Hm.
Ja, du sagst es. Das sind natürlich jetzt auch gewisse konkrete Maßnahmen, gerade auch diese Nichtabhängigkeit. Eigentlich haben wir es ja gesagt, auch von Amerika und Co. Wir hatten das ja auch generell von diesen globalen Zusammenhängen. Ich sag mal, die Medienlandschaft ist ja in letzter Zeit geprägt mit vielen neuen Katastrophen, also gerade Cybersecurity. Es vergeht ja leider keine Woche ohne den nächsten Skandal. Wenn wir uns überlegen, das ist natürlich auch kein neues Thema. 2014 gab es ja den berühmten Heartbleed, wo quasi in den Open Source Code eingegriffen wurde und es sind unfassbare Schäden dadurch entstanden. Was man natürlich jetzt auch mitbekommen hat, das Thema soll natürlich auch optimistisch bleiben. Wir wollen ja auch immer wieder sagen, natürlich, die Inflation war da, die Unternehmen leiden heute auch immer noch nach wie vor dadurch. Die Rezession ist auch in anderen Ländern ganz stark. Man hat ja jetzt auch mitbekommen, Japan hat gerade ernsthafte Probleme. Die sind nicht mehr drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, einfach weil es denen gerade richtig schlecht geht und ehrlicherweise ihr Geld kaum noch was wert ist, so mies das klingt. Es gibt einen Nutznießer daraus, das sind wir. Deutschland ist jetzt offiziell wieder Nummer 3, was die Volkswirtschaften der Welt angeht. Ja, es ist halt irre, ne? Also man muss sich dieses globale Bild nochmal vorstellen. Es gab ja jetzt auch vor kurzem in Davos wieder die Weltwirtschaftskonferenz. Nummer 1 bleibt die USA, Nummer 2 bleibt China, aber Nummer 3 ist eben Deutschland. Und wir müssen uns auch vielleicht generell wieder ein bisschen optimistischer schwingen und klar machen, was das eigentlich heißt.
Ja.
Es ist immer gut, dass wir kritisch sind, dass wir Dinge hinterfragen und ich sag mal natürlich auch immer mit einem Blick Richtung Politik, gewisse Rahmenbedingungen braucht man und es läuft natürlich nicht alles gut. Aber andererseits haben wir ja das Potenzial dafür, dass es wesentlich besser laufen kann. Und ich glaube, das ist eben auch so ein Thema, wenn wir über diese Herausforderungen nachdenken, gerade hin zur digitalen Souveränität. Also ich sag mal, wir von der NTEC Systems sind natürlich auch ein deutscher Softwarehersteller. Wir sitzen selbst im Rhein-Main-Gebiet. Wir machen ausschließlich deutschen Support und wir achten auch wirklich drauf, dass alle unsere Daten in Deutschland sind. Also sei das jetzt unser eigenes Rechenzentrum, das bieten wir natürlich an. Aber auch alle Partner, die wir haben, das klingt immer so ein bisschen, Deutsch und Deutsch. Aber es ist wirklich erschreckend geworden, wenn du auf den Markt schaust und einfach mal siehst, wie soll ich es denn ausdrücken? Wir haben gewisse konkurrierende Marktbedingungen. Es gibt auf diesem deutschen Markt sehr viele Anbieter, die spielen nicht nach denselben Regeln.
Ja.
Und wie drückt man das richtig aus? Ne? Persönlich finde ich, es muss eine ausgewogene Balance her. Das heißt, du brauchst ja auf der einen Seite schon einen wirtschaftlichen Erfolg. Wir sind Unternehmen, wir wollen als Land wachsen, ist alles korrekt. Auf der anderen Seite schreit natürlich auch die Masse, wir brauchen Bürokratieabbau, wir können das nicht alles handeln. Mhm. Und dann kommt diese dritte Ebene, was ja quasi nicht mehr Metaebene ist, sondern wirklich ganz, ganz unten. Dann kommen die Leute und sagen, ja, aber wie soll ich denn diese Steuerlast noch auf mich nehmen, wenn dasselbe Unternehmen beispielsweise in Amsterdam oder Dublin sitzt und die zahlen einen ganz anderen Steuersatz. Ich glaube, das sind ja auch Themen, die werden euch wahrscheinlich auch täglich auf den Tisch liegen.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ein super wichtiges Thema, was wir halt auch immer wieder hören, wenn es beispielsweise um Lobbyarbeit geht. Wie gesagt, das hat oft einen schlechten Ruf, aber weil das manchmal auch so ein bisschen den Beigeschmack hat, dass wir irgendwie versuchen würden oder wollen würden, dass es einen Vorteil gibt für den Mittelstand. Aber da kann ich an der Stelle nur ganz klar sagen, uns geht es nicht darum, einen Vorteil zu verschaffen, uns geht es darum, dass wir gleiche Bedingungen schaffen. Genau was du gerade gesagt hast, dass es eine Balance gibt. Aktuell ist die Situation zum Nachteil für den IT-Mittelstand und wir wollen gar nicht, dass es einen Vorteil gibt. Wir möchten einfach nur, dass es gleiche Bedingungen gibt und dass es nicht sein kann, dass, also ich meine, unsere Mitglieder, ihr ja auch, ihr konkurriert oft mit den ganz Großen, die haben überall auf der Welt irgendwo ihren Sitz, wo es ihnen gerade am besten passt. Die zahlen wirklich einen winzigen Anteil von Steuern im Vergleich dazu. Und dann hast du hier einen Mittelständler, der sitzt hier in Deutschland, der zahlt hier seine Steuern, der trägt hier seine Verantwortung. Oder sei es beispielsweise, wenn um nochmal ein aktuelles Thema dazu zu nehmen, die KI-Regulierung, die jetzt gerade verabschiedet wurde. Da geht es auch darum, was für Auflagen gibt es, was für Compliance-Regeln. ja, dann sagt man nachher, es herrschen ja gleiche Regeln für alle. Naja, aber die gleichen Regeln haben nicht die gleichen Auswirkungen in jedem Unternehmen. Wenn man für zigtausende Euro im Jahr sich zertifizieren lassen muss, jedes einzelne Produkt, was KI beinhaltet, dann bedeutet das natürlich für ein Unternehmen in eurer Größe was völlig anderes als für Microsoft. Und das ist einfach nicht fair. Und da geht es nicht um eine Bevorteilung, sondern es geht wirklich einfach um gleiche Bedingungen für alle, dass einfach alle die gleiche Chance haben. Und wir denken einfach, der IT-Mittelstand hat die Chance auf jeden Fall verdient. Im Fall vom KI, vom AI-Act, von der KI-Regulierung kann ich jetzt kurz in Eigenwerbung sagen an der Stelle, ist es uns in gemeinsamer Lobbyarbeit wirklich mit anderen Verbänden gelungen, dass wir sehr strenge Compliance-Regeln für den Mittelstand nochmal abwenden konnten, dass es da einfach auch unterschieden wird, dass es realistisch ist für den Mittelstand. Also da wurde deutlich entschärft, während die Anbieter von den großen Foundation Models natürlich strengere Auflagen erfüllen müssen. Einfach weil sie eine ganz andere Marktmacht haben, auch weil sie ganz andere Möglichkeiten haben. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, was wir als unsere Aufgabe verstehen und wie wir denken, wie wir einschreiten können.
Ja, es ist generell ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe auch so im Kopf, gerade in der Technik spricht man gerne auch vom sogenannten unfairen Vorteil. Das beschreibt ja in der Regel auch solche Dinge wie, man hat vielleicht eine Technologie, die kann der andere noch nicht nutzen. Das beschreibt aber eben auch Dinge, die du angesprochen hast. Ich meine, Amazon oder Google oder Microsoft, die haben einfach eine Marktpräsenz, die kriegst du nicht weg. Die wirst du auch in 20 Jahren nicht wegbekommen. Ja. Muss man auch nicht, sage ich klar dazu. Ja. Aber es gab natürlich auch viele deutsche Unternehmen, die natürlich auch mal sehr, sehr groß dabei waren. Die sind heute nur noch Insidern Begriff, sage ich mal ganz ehrlich.
Ja.
Aber es ist halt wirklich auch dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich würde ihn jetzt einfach mal Förderung der Gleichbehandlung nennen wollen. Mhm. Ja, es ist ein Punkt. Ich glaube, da brauchen wir uns auch gar nicht nach links und rechts biegen. Ohne dass die Politik da ein bisschen mitspielt, wird es wahrscheinlich gar nicht gehen, einfach weil wir diese Summen nicht haben. Also gerade wenn du jetzt bei Amazon bist und denkst mal über die AWS-Cloud nach.
Ja, guter Hinweis.
Ja, einfach nur mal so laut gesagt, wir können ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das ist ja auch okay. Und das ist ja auch kein Fingerpointing, sondern die haben sich das sehr erarbeitet und die haben natürlich auch einen Umsatzwert, das sind Phantastenzahlen. Ne? Da gibt es genug Länder weltweit, die haben kein solches Bruttoinlandsprodukt. Das ist Wahnsinn, was die machen. Und man muss auch dazu sagen, gerade auch für die Hörer und Hörerinnen, Amazon verdient sein Geld schon sehr, sehr lange nicht mehr mit seinem Marktplatz. Das machen die auch. Da geht es auch nicht um das Streaming-Angebot mit Amazon Prime und Ähnlichem. Das sind alles Nebenprodukte geworden. Über 80% des Einkommens generieren sie mit ihren Cloud-Produkten. Also wo werden die Sachen gehostet? Alles Mögliche, was man quasi mit der AWS-Cloud machen kann. Und wenn man sich das überlegt, was haben die für eine Marktpräsenz, das hat nichts mehr mit Gleichbehandlung oder einem ähnlichen Wettbewerb zu tun. Da ist man eigentlich schon sehr, sehr schnell bei dem Begriff Monopolist. Und das ist natürlich dann umso spannender, weil das schlägt natürlich auch auf diesen deutschen Mittelstand wieder ein. Und dann ist natürlich die Frage, ja, was für Maßnahmen soll man eigentlich ergreifen? Also wir merken auch, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele unserer Kunden und Partner, aber auch normal in Gesprächen, die wir so mit anderen führen, es gibt eine Bewegung, dass man wirklich sagt, ja Moment, digitale Souveränität ist mir wichtig, war es eigentlich früher schon, sage ich jetzt mal in Klammern dazu, also wirklich bewusst, vielleicht auch ein Gänsefüßchen, aber ich habe vielleicht gar nicht so viel dafür getan, weil ich habe manche Sachen nicht so ernst genommen. Also natürlich übertrieben gesagt, das wurde schon ernst genommen, aber es waren halt andere Vorzeichen. Und heute merkst du halt genau das, was ja eigentlich den Mittelstand ausmacht. Wir reden von einer gewissen Krisenfestigkeit und Stabilität. Ja, aber wir schauen raus. Du hast es gesagt, es gibt einen Angriffskrieg auf europäischem Boden. Da hatten wir eigentlich alle gehofft, das passiert nie wieder. Wir haben dauernd Cyberangriffe. Wir haben eine gewisse Instabilität auch schon in der Politik gemerkt. Es gibt einen gewissen Rechtsruck. Die Leute mögen das jetzt auch nicht unbedingt, gehen auf die Straßen. Aber all das schlägt sich natürlich letztendlich auch in der Wirtschaft und irgendwo auch im Mittelstand wieder. Und das ist natürlich dann wirklich die Frage, ne? Wie unabhängig, also nochmal um auf das zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, wie unabhängig will ich eigentlich sein, aber wie abhängig in der Technologie bin ich vielleicht trotz allem? Das ist auch so ein bisschen die Frage, die immer mitschwingt. Mhm. Aber das ist natürlich ganz, ganz schwer zu beantworten. Ich finde das so spannend, vielleicht auch einfach mal das rauszugeben, da selbst ein bisschen drüber nachzudenken. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den sage ich auch gern bei uns immer intern. Es ist egal, ob B2B oder B2C, im Endeffekt ist es jeder Person ja selbst zugestellt, auch mir privat. Was kaufe ich mir denn? Kaufe ich mir das neue Handy von Apple? Kaufe ich mir das neue von Google? Gucke ich vielleicht auf dem Markt? Es gibt hier auch deutsche Anbieter. Gut, bei Smartphones möchte ich jetzt nicht unbedingt drauf werben, aber es gibt deutsche Anbieter und es gibt natürlich auch das Thema der Nachhaltigkeit bei Smartphones.
Ja.
Nur, das ist es im Endeffekt. Ne? Wo fange ich an? Eigentlich muss ich ja bei den Jüngsten und Kleinsten anfangen und dann generelles Interesse schon mal erwecken. Denkt einfach mal ein bisschen größer. Schaut mal, was steht vielleicht dahinter. Und vielleicht ist das Große und Bunte nicht immer das Beste. Weil das ist natürlich der Negativpunkt. Jetzt habe ich viel drüber geredet, aber das ist, glaube ich, auch der springende Punkt, über den man da generell mal den Finger in die Wunde legen sollte. Je abhängiger wir uns von den ganz Großen machen, und das ist nun mal USA, China, alles, was dranhängt, desto anfälliger werden wir sein und desto fragiler wird ja auch das ganze Gerüst, weil wir sehen, was passiert. Es gibt Cyberangriffe. Wir alle wissen nicht, wie sich Russland, China, eventuell auch USA Ende des Jahres hin entwickeln wird. Wir hoffen das Beste, dass das auch für Europa immer noch ein angenehmer Moment wird. Aber was passiert, wenn einfach der Strom abgestellt wird? Das wäre eine Frage. Wir haben ja jetzt schon das mit dem Gas erlebt. Strom wird das Nächste sein und dann kommt immer wieder was Nächstes. Aber das ist vielleicht so generell die Frage, auch mal in deine Richtung. Wie würdest du sagen, könnte die Politik uns denn da eigentlich bei dieser Zusammenarbeit jetzt zwischen Mittelstand und Regierung überhaupt unterstützen, damit wir Digitalisierung vorantreiben und souverän bleiben? Das wäre so meine Frage.
Gute Frage. In deiner Frage, souverän bleiben, hast du schon ein bisschen so Konfliktpotenzial. Da gibt es jetzt einige, die würden aufschreiben, wir sind ja überhaupt nicht mehr digital souverän. Aber ist ein gutes, gut gesagt. Und vielleicht kann ich noch schnell mit einem Beispiel anschließen, weil du auch gerade gesagt hast, erst war es die Energie, dann vielleicht der Strom. Wenn man auch an Amerika, Richtung Amerika denkt, je nachdem, wie sich das entwickelt, wenn jetzt die großen Anbieter wie AWS oder Azure eingeschränkt werden, würde in Deutschland zum Beispiel kein Zug mehr fahren. Das muss man sich mal überlegen. Als souveräner Staat. Und ja, jetzt hast du gefragt, was kann die Politik machen? Ist eine gute Frage. Also ich würde zuallererst mal sagen, die Politik kann mal selber mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist gerade ein heißes Thema tatsächlich, weil das Vergaberecht in Deutschland gerade reformiert wird. Diejenigen, die es betrifft unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, werden das wahrscheinlich wissen. Da wird gerade dran gearbeitet und wir setzen uns sehr dafür ein, dass digitale Souveränität dort ein wichtiges Vergabekriterium wird. Denn die öffentliche Hand ist einer der größten auf dem Markt Einkäufer für IT-Lösungen. Und da ist es ganz wichtig, dass Politik, die Verwaltung, die Kommunen selber auch vorangehen und auf unsere Lösungen setzen und digitale Souveränität wichtig finden und nicht praktisch alles immer an die Großen vergeben, wie das wirklich in der Vergangenheit ja einfach auch oft standardmäßig passiert ist. Ne? Das ist uns ganz wichtig. Dann ist es uns sehr wichtig, dass auch weiterhin auf Technologieoffenheit gesetzt wird. Heißt für uns, man hört jetzt immer mal wieder, nach dem Startup-Hype war es jetzt irgendwie auf einmal der Open-Source-Hype. Wir im Bitme denken, Open-Source ist super wichtig. Wir haben sehr viele Mitglieder, die in dem Bereich unterwegs sind. Aber proprietäre Software ist genauso wichtig. Wir sind nicht in der Situation, dass wir uns mit unserem aktuellen Digitalisierungszustand aussuchen können, sagen können, nee, wir wollen jetzt wirklich alles nur noch Open Source. Denn unserer Meinung nach haben wirklich beide Domänen ihre Stärken, beide haben ihre Schwächen und vor allen Dingen sind aber beide nötig, damit wir unsere digitale Souveränität festigen können, wiedererlangen können, welches Verb auch immer man da an der Stelle richtig findet. Ja. Und das finden wir wirklich ganz wichtig, dass die Politik das auch wirklich in den Fokus nimmt. Und das Thema Startups, und habe ich jetzt auch schon mehrmals angesprochen, wir haben auch viele Startups in Bitme, also es soll jetzt gar kein Schlechtreden sein, es ist super wichtig, aber die Politik darf den Mittelstand nicht vergessen und muss auch wirklich auf Scale-up setzen, also die schnell wachsenden Unternehmen aus dem Mittelstand raus. Es ist so viel noch zu tun, was Digitalisierung angeht bei uns. Da ist wirklich unserer Meinung nach Platz für jeden, Platz für Startups, Scale-ups, Open Source, Closed Source. Da muss geschaut werden, dass vor allem in Deutschland auch oft ja so eine Vorsicht vor allem immer erstmal herrscht, dass man versucht, ein offenes Mindset zu wahren oder zu erhalten, dass man ja auch mal ein bisschen Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren schafft, Sandboxes, in denen man einfach mal schauen kann, wie entwickelt sich was. Und ja, das wünschen wir uns von der Politik, aber vielleicht im konkreten Fall wirklich das Vergaberecht, dass man da selber auch mit gutem Beispiel mal vorangeht und jetzt die Chance nutzt, wo es angepackt wird und die Kriterien verändert werden, dass man da wirklich digitale Souveränität aufnimmt als Kriterium. Denn eins kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, die aktuelle Ampelregierung hat die digitale Souveränität als Leitmotiv in ihrer Digitalstrategie aufgenommen. Und das ist sehr schön, dass das darin steht. Das freut uns sehr, dass praktisch unsere Arbeit da gehört wurde und unsere Anregung aufgegriffen wurde. Aber wir würden uns noch mehr freuen, wenn das auch wirklich konkret umgesetzt werden würde.
Unterschreibe ich dir blind. Bin ich auch voll und ganz bei dir. Ich finde auch, ist ein sehr, sehr spannender Input, weil ich sage mal, es ist ja dasselbe, was wir auch mit dem Podcast immer so ein bisschen erreichen wollen, natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Aufklären, Verwirrung auflösen, Wissen aufbauen. Und gerade wenn du auch von Scale-Ups und Start-Ups sprichst, es müssen ja auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Also auch überspitzt gesagt, es ist toll, dass es das gibt. Es ist schön, da gibt es auch sehr, sehr spannende Projekte. Auch hier im Rahmen des Podcasts haben wir bald die Gelegenheit, über ein paar zu sprechen. Da freue ich mich schon drauf. Man muss aber in meinen Augen eben auch einfach einen gewissen Rahmen dafür setzen, dass diese Unternehmen bleiben wollen, bleiben können. Das vielleicht sogar noch am ehesten, weil man ja natürlich, ich sag mal, ich habe die gute Position, ich kann das natürlich ein bisschen überspitzt sagen. In diesem Land reden wir gerne über gewisse Begriffe, wie auch Innovation und Förderung, aber gemacht wird dann im Endeffekt sehr, sehr viel Papierkram. Und wir reden ja auch über Entbürokratisierungsmaßnahmegesetze, die sind dann 70 Seiten dick, die versteht leider wieder keiner, weil es keine einfache Sprache gibt und im Zweifel sind die nur auf Deutsch. So viel dazu. Aber man muss ja auch sagen, wir bleiben ja nochmal bei diesem Begriff des Mittelstands und der digitalen Souveränität. Wenn ich will, dass der Mittelstand stark bleibt, exportstark, dass der innovativ bleibt, dass der auch der Motor meiner gesamten Wirtschaft bleibt, dann muss ich ja erst recht die unterstützen, die als Einzelunternehmer oder auch als kleine Gruppen in diesem Land sagen, ich habe eine Idee, die möchte ich verwirklichen und ich möchte das vorantreiben. Und, das ist mir der wichtigste Part, ich will hier auch Steuern zahlen und will auch in diesem Land bleiben, weil ich halt einfach sage, ich bin verantwortungsbewusst. Ich denke langfristig orientiert. Ich will mich vielleicht sogar regional und vor Ort engagieren. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele tolle Projekte. Und ich will halt auch eine Steuerehrlichkeit haben und ignoriere, dass es die Cayman Islands beispielsweise gibt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Den muss man einfach auch immer mal wieder als Interessensverband oder auch als Einzelunternehmen immer mal wieder unterstützen.
Ja.
Weil ich glaube, das können wir gerne noch mal sagen, auch dass es optimistisch klingt, ich glaube, dass es nur gemeinsam geht, wenn das jeder für sich macht und im Endeffekt jemand dir sagt, es ist Freitag 12.30 Uhr, hier arbeitet keiner mehr. Ich glaube, das ist der falsche Weg.
Ja, das kann ich jetzt wiederum so unterschreiben, Alex.
Das freut mich. Ja. Nee, tatsächlich. Aber Lisa, wir haben ganz viele Sachen angesprochen und ich finde es auch toll. Du merkst, wir könnten, glaube ich, stundenlang drüber weitersprechen.
Ich wollte sagen, wir finden kein Ende mehr.
Tatsächlich sind wir halt schon relativ weit in der Zeit, aber ich will das jetzt nicht komplett abwürgen. Ich würde dich einfach fragen, da wir jetzt relativ zum Ende kommen, hast du denn noch einen Punkt, gerade wo wir das Nähkästchen ein bisschen geöffnet haben, vielleicht nochmal konkrete Beispiele oder noch Dinge, die du unseren Hörern und Hörerinnen gerne noch mitteilen möchtest an dieser Stelle?
Ja, du hast gesagt, ich darf Leuten was empfehlen.
Ja, sehr gerne.
Und zwar haben wir das Thema tatsächlich nur kurz angesprochen leider, aber ich denke, es verdient viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Und zwar ist das Thema der Nachhaltigkeit in besonderem Zusammenhang mit Digitalisierung. Ich meine, am Anfang hatte man immer so das Gefühl, Nachhaltigkeit und Digitalisierung schienen allen irgendwie so ein Widerspruch, weil Digitalisierung braucht so viel Energie. Aber jetzt ist es, glaube ich, ins Bewusstsein der Gesamtheit gesickert, dass Nachhaltigkeit und Digitalisierung absolut kein Widerspruch sind. Das Thema braucht viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Wir haben im Bitme eine ganz, ganz tolle Fachgruppe zu dem Thema, wo wirklich, ich habe es vorhin erzählt, Unternehmen, die selbst in dem Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung unterwegs sind, aktiv sind, aber auch Unternehmen, die, ich sag mal, im Businessplan nur Digitalisierung stehen haben, aber einfach Nachhaltigkeit im Herzen tragen, um das jetzt mal so ein bisschen kitschig zu sagen. Mhm. Und die machen eine wahnsinnig tolle Arbeit, klären ganz, ganz viel auf, also passt zu der Mission eures Podcasts, wollen ganz viel Awareness schaffen für die Möglichkeiten, die man als IT-Unternehmerin, als IT-Unternehmer hat, auch als Unternehmer an sich, nicht nur in der IT-Branche, wo Digitalisierung helfen kann. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr im Podcast das Thema aufgreifen könnt, ihr mal mit unserer Fachgruppensprecherin Iris Hagemann von der Bitkasten AG sprecht. Die ist wirklich eine ganz starke Fürsprecherin für das Thema, sehr, sehr engagiert, auch in vielen Förderprojekten in dem Bereich unterwegs und die kennt sich unheimlich aus und kennt ganz viele Möglichkeiten. Also für alle von euch, die zuhören und sich denken, wir müssen mehr tun im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung, wäre das mein absoluter Tipp. Schaut euch die Bitme-Fachgruppe an und hört in den Podcast, wenn Alex mit unserer Fachgruppensprecherin sprechen wird.
Ja, vielen herzlichen Dank. Machen wir natürlich sehr, sehr gerne und freuen uns drauf. Dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, vielen Dank nochmal Lisa Ehrentraut von Bitme. Das war eine sehr schöne Zeit. Wir hatten eine gute halbe Stunde, hat mich sehr gefreut. Vielleicht kommen wir ja nochmal zusammen.
Ja, sehr gerne. Und auch Dank an deine Richtung. Danke für die Einladung. Danke, dass du mich hier hattest. Und danke für das spannende Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Denn das war's wieder mit Let's Talk About Tech, Baby. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.